Ich habe doch noch was vergessen. Als ich da unten gesessen habe, habe ich gedacht, ich habe mich überhaupt nicht bedankt für die Kollekte. Ich möchte ganz herzlich im Namen der Gemeinde Danke sagen, dass ihr uns so unterstützt finanziell. Dass ihr uns im Gebet tragt, und dass wir uns gegenseitig tragen, aber auch finanziell. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr werdet euch sicher wundern, warum ich heute Morgen hier vorne stehe. Und zwar eigentlich hätte Silke predigen sollen. Und sie wird auch predigen. Sie ist krank und es geht ihr schon besser, aber sie ist halt noch nicht so ganz fit. Und sie hat mir ihre Predigt geschickt und mich gebeten, dass ich euch die Predigt vorlese. Also Silke wird predigen. Vor 2 Wochen haben wir mit der Auslegung des 2. Thessalonicher Briefes begonnen. Im 1. Kapitel dankt Paulus für den Glauben der Christen in Thessaloniki und ermutigt die Gläubigen, an Christus festzuhalten, auch wenn es durch Verfolgung und schwierige Zeiten geht. In den ersten Versen des 2. Kapitels, da hatte Andreas letzte Mal drüber gepredigt, geht Paulus nochmal auf die Frage ein, was in der Endzeit bzw. bei der Wiederkunft Christi geschieht. Auch hier ist es sein Anliegen, den Thessalonikern auf der einen Seite die lähmende Angst vor diesen Ereignissen zu nehmen und auf der anderen Seite ihnen ganz deutlich zu machen, dass die Wiederkunft Christi sicher ist, aber wir den genauen Zeitpunkt nicht kennen und ihn auch nicht kennen müssen. Wir sollen im Glauben an Christus das Evangelium verbreiten und an Christus festhalten, uns nicht einschüchtern lassen. Wir sollen visionäre Erscheinungen prüfen und uns nicht von der Angst leben lassen, also auch nicht die Hände in den Schoß legen. Und doch geschieht das oft, auch bei uns, wenn wir schreckliche Nachrichten in den Medien hören. Oder auch gerade diejenigen, die, wo Deutschland nicht das Heimatland ist, von der Heimat halt schreckliche Nachrichten hören. Wie heute Morgen habe ich gehört von jemandem aus Moldawien, da gab es Überschwemmungen. Oder auch Ukraine. Es gibt einfach schreckliche Nachrichten. Und wenn ich über die Zeichen vor Christi Wiederkunft lese, dann finde ich dies sehr erschreckend, angsteinflößend. Kriege, Naturkatastrophen, Verfolgung, Seuchen. Und schnell können sich Angst, Zweifel oder Hilflosigkeit einschleichen. Und genau diesen Gedanken begegnet Paulus in unserem heutigen Abschnitt, den wir jetzt gemeinsam lesen wollen. Wir aber hören nicht auf, Gott für euch zu danken, liebe Freunde, denn ihr seid von Gott geliebt. Wir sind dankbar, dass ihr euch erwählt hat und dass ihr zu den Ersten gehören dürft, die gerettet werden. Eure Rettung kommt durch den Heiligen Geist, der euch Jesus immer ähnlicher werden lässt und euren Glauben an die Wahrheit. Er hat euch dazu berufen, durch unsere Botschaft von Jesus, damit ihr die Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, erlangt. Auf diesem Grund steht fest, liebe Brüder, und vergesst nichts von dem, was wir euch persönlich oder durch Briefe mitgegeben haben. Wir bitten für euch, dass Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade bleibenden Trost und gute Hoffnung geschenkt hat, eure Herzen ermutige und euch stärke in allem, was ihr sagt und tut. Soweit der Text heute. Paulus erinnert die Geschwister in Thessaloniki, dass sie von Gott geliebt werden, dass sie erwählt sind. Von Gott geliebt, das sind wir alle. Und wenn wir seine Liebe angenommen haben, seine Vergebung akzeptiert haben und ihm nachfolgen, dann haben wir den Heiligen Geist erhalten. In Römer 5, Vers 5 sagt es uns in der Bibel. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Gott hat seine Liebe zu uns bewiesen, indem er Christus für unsere Schuld am Kreuz, ist er gestorben für uns und dann auferstanden, als wir noch Feinde von ihm waren. Er hat diese Liebe auch in unseren Herzen verankert. Oder, wie es in einer anderen Übersetzung heißt, er hat sie ausgegossen in unsere Herzen. Gottes Liebe steht uns zur Verfügung, für uns selbst und für andere. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen. Aber wird nun diese Liebe in unserem Alltag auch sichtbar? Bestimmt die Liebe Gottes unser Reden, unser Handeln? Werden wir von der Liebe Gottes getrieben, begegnen wir unserem Gegenüber freundlich, offen, respektvoll. Silke schreibt hier, dass sie vor ein paar Tagen einen neuen Online-Zugang für unser Gemeindekonto ausprobiert hat. Die Funktion Ändern der Daueraufträge hat nicht funktioniert. Es hieß, setzen Sie sich mit der Bank in Verbindung. Silkes erster Gedanke war, wie können Sie nur? Denn sie wusste von einer anderen Bank, dass die diese Funktion herausgenommen hatten, um mehr zusätzliche Gebühren erheben zu können. Silke gesteht, dass sie ziemlich sauer war. Sie habe an die Angestellten bzw. Verantwortlichen der Bank nicht mit Liebe gedacht, sondern sich eher überlegt, wie sie ihrem Ärger Luft machen kann. Nun, ein Telefonanruf am nächsten Morgen zeigt ihr dann aber, dass ihr Ärger unberechtigt war. Denn die Funktion funktionierte schlichtweg einfach nur nicht, würde aber repariert werden und wäre alles, und dann wäre bald alles wieder wie bisher. Das zweite, wofür Paulus dankt, ist, dass Gott die Geschwister und auch uns erwählt hat. Wozu hat er uns denn nun erwählt? Lasst uns nun einige Bibelstellen betrachten, die deutlich machen, wozu uns Gott erwählt hat. Da gibt es einmal die Bibelstelle im Psalm 33, Vers 12. Dort heißt es, glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist. Und dass er sich zu seinem Eigentum erwählt hat. Halten wir also fest, wir sind zu Gottes Eigentum erwählt worden. In Jesaja 43, Vers 10 können wir lesen, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und ihr seid mein Diener, den ich erwählt habe. Ihr seid dazu erwählt, auserwählt, mich zu kennen, an mich zu glauben und zu erkennen, dass ich allein Gott bin. Es gibt keinen Gott, der vor mir erschaffen worden wäre, und auch nach mir wird es keinen geben. Wir sind also dazu erwählt, seine Diener zu sein, um ihn, den lebendigen Gott, zu kennen, an ihn zu glauben und zu erkennen, dass er allein Gott ist. In Johannes 15, Vers 16 erfahren wir von Jesus selbst. Nicht ihr habt mich erwählt. Ich, also Jesus, habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Also, wir sind erwählt und berufen, um bleibende Frucht für Gott zu bringen. Er hat uns erwählt. Was für ein großes Vorrecht. In 1. Korinther 1, 27 erfahren wir, Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Was für ein Trost! Nichts und niemand ist zu gering für Gott. Er erwählt das Schwache. Und eine weitere Bibelstelle, Kolosser 3, Vers 12. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Wir sind dazu erwählt, zu Gott zu gehören, und zwar zu seinen Heiligen und Geliebten. So wichtig sind wir ihm. Und als letztes 1. Petrus 1, Vers 2. Gott, der Vater, hat euch vor langer Zeit erwählt und der Geist hat euch geheiligt, sodass ihr nun Jesus Christus nachfolgt und durch seinen Tod am Kreuz gereinigt seid. Wir wurden vor langer Zeit, vor Anbeginn der Zeit, erwählt. Oder wie es in Vers 13 von unserem heutigen Text heißt, dass ihr zu den Ersten gehören dürft, die gerettet werden. Das Ziel von Gottes Liebe und seiner Erwählung ist unsere Rettung. Paulus schreibt weiter: Eure Rettung kommt durch den Heiligen Geist, der euch Jesus immer ähnlicher werden lässt und euren Glauben an die Wahrheit. Und das haben wir gerade ja auch im 1. Petrus 1, Vers 2 gelesen. Der Geist hat euch geheiligt, sodass ihr nun Jesus Christus nachfolgt und durch seinen Tod am Kreuz gereinigt seid. Der Heilige Geist ermöglicht es uns, Christus ähnlicher zu werden. Und unser Glaube an die Wahrheit, also an Jesus Christus selbst, unterstützt dabei. Und dann betont Paulus in Vers 14 in dem 2. Thessalonicher Brief, dass wir berufen sind durch die Botschaft von Jesus, damit wir die Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, erlangen. Die Botschaft, die Paulus, Silas und Timotheus den Menschen in Thessaloniki verkündigt haben, war nicht eine Botschaft des "Wenn ihr dies tut, dann", eine Botschaft aus eigener Kraft etwas zu schaffen. Nein, es war die Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus. Eine Botschaft der Liebe, der Vergebung und Versöhnung. Aber auch eine Botschaft des Gerichts. Eine Botschaft, die uns in die Gegenwart Gottes bringen soll und wir damit Anteil haben an der Herrlichkeit Jesu. Dieses Evangelium bietet uns alles, was wir zum wirklichen Leben hier und in der Ewigkeit brauchen. Wir müssen es nur annehmen und darin leben. Und weil das so ist, fordert Paulus die Christen in Thessaloniki und auch uns auf, festzustehen und an Christus festzuhalten, egal was passiert. Weil wir einen so großartigen Gott haben, der uns unendlich liebt, der uns erwählt hat und uns berufen hat, der uns tiefen Frieden gibt, uns in unseren Zweifeln und Ängsten zur Seite steht. Deshalb sollen wir festhalten an seiner Botschaft, seinem Wort, an ihm selbst. Paulus schließt diesen Abschnitt mit einem Gebet. Die Verse 16 und 17. Wir bitten für euch, dass Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade bleibenden Trost und gute Hoffnung geschenkt hat, eure Herzen ermutige und euch stärke in allem, was ihr sagt und tut. Die Bitte des Paulus geht an Jesus Christus, unseren Herrn. Lasst uns bei aller Freude über die Vergebung, die Jesus für uns bewirkt hat, nicht vergessen, dass Jesus nicht nur unser Bruder, unser Freund ist, sondern auch unser Herr. Also der, dem wir nachfolgen, dem wir uns anvertrauen, dem wir vertrauen, dass er den besten Weg für uns kennt und uns dort entlang auch führt. Lasst uns ihm vertrauen, ganz besonders dann, wenn er Nein zu etwas sagt. Denn das geschieht nicht aus Mutwillen, sondern weil er, Jesus, er weiß, was wirklich das Beste für uns ist. Die Bitte des Paulus richtet sich aber auch an Gott, unseren Vater. Nun mag der eine oder andere denken, naja, Vater, dass Gott mein Vater sein will, ist das was Gutes? Silke selbst hatte damit so ihre Schwierigkeiten, schreibt sie, bis sie verstanden hat, dass Gott im Himmel der vollkommene Vater ist und völlig anders als ihr irdischer Vater war. Und ehrlich, das ist doch eine Wahnsinnsaussage. Gott, der Schöpfer des Universums, der Allmächtige, Allwissende und Allgegenwärtige, will unser Vater sein. So groß ist sein Interesse an uns, an dir und mir. Paulus beschreibt Gott, unseren Vater, mit zwei Eigenschaften, der uns geliebt und uns in seiner Gnade bleibenden Trost und gute Hoffnung geschenkt hat. Gott, unser Vater, hat uns geliebt. Das ist eine Wiederholung vom Anfang. Wir sind von Gott geliebt. Wir müssen es uns nicht verdienen. Wir sind geliebt. Und Gott, unser Vater, hat uns in seiner Gnade bleibenden Trost und gute Hoffnung geschenkt. Gott ist gnädig, er ist barmherzig und er ist treu. Er schenkt uns bleibenden Trost. Nicht nur ein schneller, vorübergehender Trost, sondern ein bleibender. Der Duden definiert Trost folgendermaßen: Trost ist etwas, was jemand in seinem Leid, seiner Niedergeschlagenheit aufrichtet. Gott will uns also aufrichten, nicht zerstören. Er weiß genau, wo wir Trost benötigen, wo wir verzweifelt sind, wo wir Hilfe brauchen. Und dort hinein spendet er Gott uns seinen Trost. Aber Gott schenkt uns nicht nur Trost, sondern auch eine gute Hoffnung. Laut Duden bedeutet Hoffnung ein Optimismus in Bezug auf das, was jemanden Zukunft bringen wird. Und Gott verspricht uns in Jeremia 29, 11 bis 12, dass er uns eine Zukunft und Hoffnung geben wird. Dort heißt es nämlich: Denn ich weiß genau, also ich, Gott, denn Gott weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Was für ein Trost! Was für eine Zusage! Trotz aller Schwierigkeiten wissen wir, dass Gott uns Heil geben will, uns Zukunft geben will. Wir wissen jetzt also, an wen Paulus seine Bitte richtet. Aber worum eigentlich bittet Paulus im Vers 16 bis 17? Er bittet, dass Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Vater, eure Herzen ermutigte und euch stärke in allem, was ihr sagt und tut. Nicht nur Paulus will die Geschwister in Thessaloniki mit diesem Brief ermutigen. Nein, er weiß, dass letztendlich Gott derjenige ist, der sie ermutigt. Ermutigen bedeutet, jemanden zu etwas den Antrieb geben, in positiver Weise in seinen Arbeiten bestärken. Gott möge sie und uns bestärken, ihm nachzufolgen, sich in seiner Nähe auszuruhen, uns immer wieder neu bewusst zu machen, dass wir seine Kinder sind. Adoptiert in die königliche Familie Gottes. Egal, was auf uns zukommt, gerade auch in Bezug auf die Wiederkunft Christi. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Du bist Gottes geliebtes Kind. Ein Königskind. Gott will uns nicht nur ermutigen, sondern auch stärken. Gott will uns kräftigen. Laut Duden ist kräftigen die Wirksamkeit von etwas verbessern, wirkungsvoller machen. Gott will unsere Beziehung zu Jesus Christus kräftigen, dass wir mehr und mehr umgestaltet werden in sein Bild und nach seinem Willen handeln und reden. Wir haben einen guten Gott, einen treuen Gott, einen heiligen Gott, ein Gott, der Interesse an uns und unserem Leben hat. Lasst uns einstimmen in dieses Gebet. Lasst es uns zu unserem Gebet machen. Wir bitten für uns, dass Jesus Christus, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade bleibenden Trost und gute Hoffnung geschenkt hat, unsere Herzen ermutige und uns stärke in allem, was wir sagen und tun, zu seiner Ehre. Amen.